Sabu war in der Worldwide Hacker-Gemeinde ein geschätzter Mitarbeiter, wenn man so will. Er hat sich wie ein besonders radikaler Gegner der US-Regierung benommen und hatte den Ruf, ein extrem begabter Hacker zu sein. Wenn so jemand seiner Peer Group nicht nur untreu wird, sondern alte Weggefährten sogar beim Erzfeind anschwärzt, der ist ein absoluter Verräter, so hat es einer der führenden Köpfe von Anonymous ausgedrückt. Absolute Verräter, die sind allerdings selten, die meisten sind für eine Fraktion Verräter, für die andere aber gerade dadurch, dass sie verraten haben, Freunde. Bisschen verzwickt das Ganze, deshalb war unsere Idee, mit einem Philosophen über den Begriff des Verräters zu sprechen und zu klären, was ein Verräter ausmacht. Der Philosoph heißt Arndt Pollmann, er ist zurzeit Fellow an der Uni Münster und ich habe ihn zuerst gefragt, wer für ihn eine klassische Verräterfigur ist.
Nun, man soll mit Vergleichen ja bekanntlich vorsichtig sein, aber die vielleicht berühmteste und auch interessanteste Geschichte, kulturgeschichtlich aus unserer Sicht, über den Verrat ist wohl jene, die von dem Jünger Judas handelt, der in der Nacht von Gethsemane seinerzeit den geliebten Bruder Jesus an dessen Häscher auslieferte. Wenn man momentan den Klarnamen von Sabu einmal im Internet googelt, dann findet man ein Selbstporträt mit der Webcam aufgenommen des Hackers im Netz, das Sabu zeigt, wie er frech sozusagen einen Kussmund in die Kamera formt, und das mag einen schon an den berühmten Judaskuss erinnern, aber das ist nicht die einzige Parallele. Der Siegeszug der Internetanonymen hat ja ebenfalls etwas Missionarisches im Kampf gegen die Macht und das sittlich verkommene Establishment. Und jetzt ist vielleicht das Interessante daran, wenn Sie mich fragen, so hat Judas, also dieses berühmte Vorbild, seinerzeit vielleicht gar keinen Verrat im engeren Sinn begangen, denn es gibt zumindest die berühmte Gegeninterpretation, dass er unmittelbar im Auftrag von Jesus gehandelt hat. Beide mussten sich gemeinsam opfern, damit das Evangelium in die Welt hinausgetragen werden konnte, und Judas war jener Jünger nach dieser Interpretation, dem Jesus diese schwere Aufgabe zutraute. Und daraus folgt, lange Rede, kurzer Sinn, manchmal tut man dem Verräter eben auch Unrecht, wenn man ihn als Verräter bezeichnet, weil er eben nur vermeintlich ein Verräter ist.
Könnte das sein, dass das bei Sabu jetzt im Moment auch der Fall ist? Er hat also immerhin andere Mitglieder aus seiner Hackergruppe an das FBI verraten. Ist er für Sie ein Verräter oder vielleicht nur einer, der die Möglichkeiten des amerikanischen Rechtssystems eben nutzt?
Ja, es kommt ein bisschen auf die Perspektive an, aus der man das beurteilt. Es gibt den berühmten Satz von Julius Caesar: Ich liebe den Verrat, aber den Verräter selbst liebe ich nicht. Dieser Satz birgt eine tiefe Wahrheit, denn für die Beurteilung des Verrats ist die Perspektive entscheidend, aus der man diese Beurteilung vornimmt. Caesar, jetzt in diesem berühmten Zitat, spricht als autoritärer Machthaber, der schlicht darauf angewiesen ist, dass seine Spitzel ihm geheime Informationen liefern, und deshalb liebt er den Verrat. Und ähnlich wird es zum Beispiel jetzt auch dem amerikanischen Geheimdienst oder dem FBI gehen, denn der FBI braucht in diesem Sinne Verräter. Zugleich haben auch Machthaber sozusagen mit Blick auf die Verräter selbst zumeist nur Geringschätzung übrig, weil man sich auf diese Typen Opportunisten oft nicht verlassen kann. Dass man aber jetzt aus Sicht desjenigen, der selbst verraten wird, beides verachtet, nämlich den Verrat und den Verräter, das ist natürlich klar.
Also wenn Sie sagen, Verrat ist eine Sache der Perspektive, das ist ja bei Sabu auf jeden Fall auch so. Er hat im Dienst sozusagen einer höheren Sache Rechner des US-Senats gehackt und Unternehmen wie PayPal oder Sony angegriffen. Dann war er also aus Regierungssicht eher ein Verräter, würde ich mal sagen. Jetzt verrät er frühere Mitstreiter, hat an ihnen also Verrat geübt. Man könnte also sagen, einmal Verräter, immer Verräter.
Das kann man so sagen. Jetzt hängt natürlich ganz viel davon ab, was genau man eigentlich unter Verrat versteht. Und ich würde sagen, definitorisch muss ein Vorgang vier Bedingungen erfüllen, um als Verrat bezeichnet werden zu können. Erstens, es muss zuvor so etwas wie ein Loyalitäts- oder auch Vertrauensverhältnis bestanden haben. Verraten kann man nur Personen, die zuvor davon ausgehen durften, dass sie ihrem Gegenüber vertrauen können. Der zweite Aspekt, die Weitergabe der geheimen Informationen, um die es ja beim Verrat geht, an Dritte, macht aus der vormaligen Vertrauensbeziehung plötzlich eine, wenn man so will, unmoralische Dreiecksbeziehung, weil nunmehr Dritte geheime Informationen besitzen, von denen die erste Person dachte, dass dies niemals der Fall sein wird. Drittens, Es werden nicht irgendwelche harmlosen Informationen weitergegeben, sondern gravierende Informationen über die betreffende Person, die unter Umständen dazu führen, dass diese Person verhaftet, entlassen oder auch gefoltert oder noch Schlimmeres wird. Und viertens und letztens, die vormals bestehende Vertrauensbeziehung wird durch den Verrat nicht bloß angetastet, sondern nachhaltig zerstört. Diese vier Bedingungen müssen gegeben sein, um überhaupt von Verrat sprechen zu können.
Das klingt jetzt erstmal relativ neutral. In der Wortbedeutung von Verrat scheint aber ja das moralisch Verwerfliche schon drin zu stecken. Wenn ich aber jetzt zu Ihnen sowas sage wie, hey, ich verrate Ihnen mal was, dann klingt das ja erstmal positiv. Es stellt sowas wie Nähe her, wir kooperieren vielleicht. Gibt es auch einen guten Verrat?
Also wenn die Person wirklich selbst moralische oder sogar strafrechtliche Schuld auf sich geladen hat, dann würden wir von der zweiten Person sogar erwarten, dass sie diese Person bei einer Obrigkeit oder Institution meldet, bei der Polizei oder auch bei Gerichten. Man könnte sich dann allerdings fragen, ob man in diesem Fall überhaupt noch von Verrat sprechen würde, auch alltagssprachlich, oder ob man dann nicht vielmehr sagen würde, in diesem Fall handelt es sich nicht um Verrat, sondern schlicht um die Anzeige einer Straftat.
Dann würde man also auf sein Gewissen hören und etwas tun, was einem die eigene Intuition sagt, was gut und was recht ist, sozusagen. Aber man muss ja wahrscheinlich sagen, dass so ein Gewissen eben auch was sehr Subjektives ist.
Also die Frage, woher man die Maßstäbe nimmt, die einem selbst jetzt sagen, das muss ich verraten oder das darf ich nicht verraten, sind einerseits etwas sehr Subjektives, andererseits aber auch etwas historisch Bedingtes. Also der ein oder andere Geheimnisverrat mag sozusagen in einem Unrechtsregime eine seitens der Obrigkeit willkommene Denunziation sein. Und wir 50 Jahre später aus heutiger Sicht würden sagen, das war ein unmoralisches Vergehen, eine höchst schändliche Tat. Und das macht die Sache natürlich für die betroffene Person, die sich fragt, darf ich das jetzt weitergeben, muss ich das vielleicht sogar weitergeben, auch so schwierig, weil es keine festen Maßstäbe gibt, vor deren Hintergrund man das jetzt ein oder für alle Mal entscheiden könnte. Fest steht lediglich, dass für den Verrat sozusagen Voraussetzung ist, dass innerhalb einer bestimmten Gruppe von Personen, die jeweils von sich verlangen können, dass sie einander nicht verraten, ganz bestimmte Wertmaßstäbe offen zutage legen oder es vielleicht sogar einen eigenen Wertekonsens oder Wertekodex gibt. Und dann weiß die Person sehr wohl, dass sie sich in die Position eines Verräters oder einer Verräterin begibt, wenn sie gegen Regeln der Gruppe verstößt. Also in aller Regel weiß man, ob man mit Blick auf die Gruppe, um die es geht, zum Verräter wird oder nicht.
Ja, und das weiß Sabu bestimmt auch, denn Hacker befolgen ja im Normalfall die Hackerethik, die in den USA entstanden ist. Und darum geht es hier bei die Radio Wissen auch in dem Interview mit Constanze Kurz vom Chaos Computer Club. Das können Sie jederzeit bei dieradiowissen.de hören. Das hier war jetzt Arndt Pollmann, Philosoph und Fellow an der Uni Münster. Er hat erklärt, dass ein Verräter genauso gut ein Held sein kann, je nach Perspektive.